Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
Der letzte Tag im Februar ist traditionell den seltenen Krankheiten gewidmet. In fast jeder Schulklasse gibt es ein Kind mit einer seltenen Krankheit. Als selten gilt eine Erkrankung, wenn sie bei maximal 5 von 10.000 Menschen auftritt. Neben den physischen Beschwerden tragen die meist jungen Patienten auch psychische und soziale Lasten. Um ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, wurde an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde von MedUni Wien und AKH Wien ein einzigartiges Programm ins Leben gerufen. Der Name Education and Care in Rare. Rare steht für Rare oder Orphan Disease. Das Ziel dieses Programms ist es, den Kindern zu helfen, ihre oft genetisch bedingte Krankheit besser zu verstehen und ihren Alltag bestmöglich zu bewältigen. Die Medizinerin Prof. Dr. Julia Vodopiuc und die Psychologin Dr. Marion Herle erklären, wie das funktioniert.
Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Ich grüße Sie beide im Hörgang. Warum sind wir heute hier? Zu dritt, übrigens an der Universitätskinderklinik in Wien. Wir stehen kurz vor dem diesjährigen Tag der seltenen Erkrankungen. Jetzt könnte man sagen, okay, ein weiterer Welttag von irgendetwas, aber das ist dann doch ein sehr besonderes Thema. Seltene Erkrankungen, man sollte es nicht glauben, ist etwas, was auch unter Ärzten oder also unter Medizinern nicht so bekannt ist. Was versteht man unter einer seltenen Erkrankung, Frau Dr. Vodopiuc?
Seltene Krankheiten sind über die Häufigkeit definiert. Das heißt, wir sprechen von Erkrankungen, wo die einzelne Erkrankung selten vorkommt. Weniger als ein Patient von 2000 Menschen ist betroffen. Typischerweise betreffen seltene Krankheiten bevorzugt Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene können betroffen sein. Typisch ist, dass wir eigentlich ein breites Spektrum an klinischen Symptomen sehen können. Nahezu jedes Organsystem kann betroffen sein. Seltene Erkrankungen betreffen aber nicht nur alle Organe. Typisch ist auch, dass seltene Erkrankungen immer Systeme betreffen. Also nicht nur der Patient ist betroffen, sondern das ganze Familiensystem. Wenn der Patient zu uns an die Klinik kommt, ist nicht nur eine Subspezialität betroffen, sondern wir brauchen wirklich alle medizinischen Fachdisziplinen und alle weiteren Fachdisziplinen, um diesen Patienten optimal zu versorgen. Wir wissen, dass es aktuell über 8000 verschiedene seltene Krankheiten gibt. Die meisten sind sehr selten. Wenn ich aber alle seltenen Krankheiten zusammennehme, haben wir eine Lebenszeitprävalenz von 6-8%. Das heißt, eigentlich sind seltene Krankheiten häufige Krankheiten.
Also wir hier an der Klinik arbeiten ja sehr eng mit der Medizin zusammen und unsere Aufgabe ist primär, diese Kinder und Jugendlichen im Umgang mit ihrer seltenen Erkrankung psychologisch zu unterstützen, dass sie einfach im Alltag möglichst gut zurechtkommen.
Das Spannende an unserer Konstellation ist ja, dass Sie von zwei ganz verschiedenen Disziplinen kommen. Medizinerin die eine, Psychologin die andere. Jetzt wäre meine Frage, warum ist das ein Vorteil?
Seltene Krankheiten brauchen die komplette Expertise von allen Fachdisziplinen. Das heißt, es geht nur miteinander, es geht nur zusammen am Patienten. Und das leben wir, glaube ich, im klinischen Alltag. Wir stehen nicht hintereinander am Patient, sondern miteinander am Patientenbett.
Ich denke, es ist jetzt nicht nur die Psychologie, die auch ganz wichtig ist, sondern eben auch die soziale Arbeit, die ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit, die funktionellen Therapien, auch die Pädagogen und Pädagoginnen. Und wir alle versuchen, gemeinsam den Patienten oder die Patientin zu unterstützen, auch vor dem Hintergrund, dass viele von den Erkrankungen jetzt nicht heilbar sind, sondern dass es wirklich primär darum geht, das Beste aus der Situation zu machen und so gut wie möglich im Alltag zurechtzukommen.
Es geht auch um eine ganzheitliche Sicht dieses Themas. Wir reden ja von schwer und schwerst kranken Kindern, die natürlich in erster Linie an ihrer Krankheit laborieren, aber eben auch an anderen Dingen im Umfeld, vielleicht die Verständnisprobleme haben, die jedes die jedes andere Kind auch hätte. Eines dieser Probleme, das haben Sie mir im Vorfeld gesagt, ist, dass man für viele dieser Krankheiten gar keinen Namen hat. Das heißt, man kann dem gar nicht nachgehen jetzt als Betroffener. Was kann man da tun? Wie kann man den Kindern helfen, sie sozusagen über das rein medizinische hinaus noch zu unterstützen?
Also wie gesagt, das Problem, wenn man jetzt keine Bezeichnung hat, ist oft auch jetzt im sozialen Umfeld zu suchen, weil wenn ich jetzt angesprochen werde, den Kindern in der Klasse zum Beispiel ist aufgefallen, ein Kind ist anders als andere oder hat bestimmte Einschränkungen oder besondere Bedürfnisse. Wenn es jetzt angesprochen wird, kann es jetzt nicht sagen, ich habe diese oder jene Krankheit wie Diabetes oder Asthma, wo im Gegenüber dann sofort eine Vorstellung auch entsteht, was ist das und was hat derjenige für besondere Bedürfnisse, worauf kann ich Rücksicht nehmen, wie kann ich vielleicht unterstützen, sondern es ist oft dann so ein großes Fragezeichen, ja, auch wenn man jetzt den Namen oder die Bezeichnung sagen könnte, weil niemand hat etwas davon gehört. Und die anderen haben dann auch keinerlei Idee, was derjenige braucht oder wie man helfen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder lernen, dass sie den anderen das auch gut erklären können, ja. Also wir versuchen den Kindern 3 Bezeichnungen für ihre Krankheit zu vermitteln. Die medizinische Bezeichnung, die sie zum Beispiel verwenden können, wenn sie zum Kinderarzt gehen oder zum Beispiel im Skiurlaub passiert ein Unfall, sie müssen akut in ein Krankenhaus, es kennt sie dort niemand. Da ist es natürlich für das medizinische Behandlungsteam wichtig zu wissen, dass es eine Grunderkrankung gibt. Was sage ich dort? Was sage ich gegenüber zum Beispiel den Lehrern, Lehrerinnen in der Schule, gegenüber den Mitschülerinnen, dass ich da einfach kurz erklären kann, worum es geht. Da brauche ich jetzt nicht die medizinische Bezeichnung verwenden, sondern eben eine kurze Erklärung, was es für eine Erkrankung ist, zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung und ich muss eine bestimmte Diät einhalten, damit mein Körper gesund bleibt. Ihr könnt mir helfen, zum Beispiel, wenn ihr mir vorher sagt, wenn eine Geburtstagsfeier stattfindet, weil dann kann ich meinen eigenen Kuchen mitbringen, wo dann zum Beispiel weniger Eiweiß drinnen ist. Und was kann ich auch sagen, wenn ich nicht über meine Krankheit jetzt näher was erzählen möchte, nicht darüber sprechen möchte, wie kann ich trotzdem eine kurze Antwort geben, damit ich jetzt nicht unhöflich wirke, aber damit ich mich jetzt da auch nicht offenbaren muss, wie zum Beispiel, ich habe eine seltene Krankheit. Seltene Krankheiten sind Krankheiten, die nur sehr wenige Menschen betreffen. Dann habe ich nichts gesagt, das ist richtig, aber es ist jetzt nicht, ich muss da nicht ins Detail gehen.
Also wir erleben in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit seltenen Erkrankungen, dass die Kinder oft sehr sprachlos sind und dass wir sprechen von Erkrankungen, wo es oft keinen Namen gibt und dass dieses fehlende Namensbezeichnung führt dazu, dass die Kinder verstummen. Und im Alltag haben wir gesehen, dass eigentlich, obwohl die Erkrankungen, diese 8000 Erkrankungen so unterschiedlich sind, die Kinder und die Familien eigentlich sehr ähnliche Probleme haben und sehr ähnliche Fragen. Einerseits geht es immer ganz konkret um Informationen zu der vorliegenden seltenen Erkrankung, die natürlich sehr unterschiedlich sind, in diesem großen Topf der seltenen Erkrankungen. Und dann gibt's aber Fragen, die doch alle Kinder gleichermaßen betreffen. Wie gehe ich damit um in der Schule? Wie erkläre ich das meinen Freunden? Wie kann ich meine Umgebung dazu bekommen, Unterstützungsmaßnahmen oder mir zu helfen? Und aus dem ist dieses Programm entstanden. Wir hatten die Situation, dass wir Kindern und Familien lebensverändernde Diagnosen mitteilen müssen und hatten kein kindgerechtes Anschauungsmaterial, kein Informationsmaterial, das wir mitgeben konnten und das wollten wir ändern. Und gleichzeitig wollten wir uns ein Instrument in die Hand geben, um diese Kinder im Langzeitverlauf gut betreuen zu können. Und das Ergebnis ist Education and Care in Way.
Jetzt machen wir etwas. Wir schauen uns dieses Programm an, was es tatsächlich ist, nämlich Unterlagen und Anschauungsmaterial und im weitesten Sinne Bastelmaterial. Das befindet sich in einer grünen Kiste, die vor uns steht. Und vielleicht können Sie uns ein paar Sachen zeigen, herausnehmen und beschreiben.
Also das, was die Kinder besonders lieben, ist das Arbeitsbuch. Das ist ein bunt gestaltetes, comicbasiertes Informationsmaterial, ein Buch, das die Kinder nach Abschluss der Psychoedukation mit nach Hause nehmen dürfen. Und gleich ganz am Anfang dürfen Sie das personalisieren. Das heißt, Sie schreiben gemeinsam mit der Psychologin, dem Psychologen, den Namen hinein und es ist Ihr Heft. Und das macht die Kinder schon einmal ganz stolz. Und das ist, sie sehen, das ist ganz, ganz hochwertig gedruckt. Die Kinder nehmen das auch wahr. Sie sehen, das ist für sie gemacht, das ist schön gemacht, kindgerecht gestaltet. Sie fühlen sich wertgeschätzt. Und die Inhalte in diesem Arbeitsbuch werden erarbeitet in der Kollaboration von Psychologie und Kind. Und da gibt's diese Aktivitätsbox, nennen wir das. Das ist eben diese Box. Und das ist total spannend, weil die Kinder lieben das, da hineinzuschauen. Wir haben gerade im ersten Kapitel, wo es um die Krankheitsentstehung geht, um die Genetik, wie kommt es von einer Veränderung der Gene, von einer Veränderung des Bauplans überhaupt zur seltenen Erkrankung. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel ein Zellmodell für die Kinder drinnen. Die Kinder können das angreifen, können es aufmachen. Fast alle Kinder werfen diese Zellkugel durch den Untersuchungsraum. Adaptiert, selbe Farben, sehen wir dieses Zellmodell auch in dem Arbeitsbuch. Wir sehen die Chromosomen. Wir haben hier eine selbstgebastelte Zellkernbox drinnen mit Chromosomen. Da ist ein kompletter medizinischer Chromosomensatz, den das Menschen drinnen in bunt gebastelten Pfeifenputzerchromosomen. Wir sehen hier den DNA-Faden und die Kinder basteln im Rahmen der Psychoedukation selber Chromosomen und diese komplexen Inhalte der Genetik, wie es von den Genen zu den seltenen Krankheiten kommt, wird mit dieser Aktivitätsbox begreifbar gemacht. Das heißt, die Kinder können das dann auch im Alltag gut integrieren.
Und das geht, richtet sich an Kindern im Alter von bis?
Ab 5 Jahren bis ins frühe Erwachsenenalter.
Was ist das Ziel?
Genau. Also das Ziel ist einerseits ein gesicherter Wissenstransfer vom interdisziplinären Behandlungsteam zum Kind bzw. zum Jugendlichen und andererseits den Kindern und Jugendlichen aber auch Instrumente an die Hand zu geben, wie sie auch im Alltag besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. Das heißt, sie sollen nicht nur Wissen gewinnen, sondern beispielsweise es gibt auch noch andere Übungen, die wir dann gemeinsam machen, die in diesem Arbeitsbuch enthalten sind. Das Kind soll Wissen gewinnen über seltene Erkrankungen im Allgemeinen, aber auch über die eigene seltene Erkrankung. Es soll lernen, seine besonderen Bedürfnisse zu erkennen und auch anderen mitteilen zu können und aber auch seine Stärken und seine Ressourcen zu erkennen. Und dazu, wie gesagt, gibt es auch noch andere Übungen in dem Arbeitsbuch. Beispielsweise sind verschiedene Tiere abgebildet, die jeweils unterschiedliche Besonderheiten haben. Und man schaut mit dem Kind dann die Tiere an und überlegt gemeinsam, was ist bei diesem Tier anders als bei anderen Tieren? Welche Herausforderungen können damit verbunden sein, mit dieser Besonderheit? Aber auch, wie kann sich dieses Tier selber helfen oder wie können andere diesem Tier helfen? Also zum Beispiel gibt es eine Giraffe, die einen kurzen Hals hat und die könnte dann zum Beispiel ja Schwierigkeiten haben, die Blätter von den hohen Bäumen zu fressen, die besonders gut schmecken. Also das kann das Kind erst einmal herausfinden. Und dann überlegt man gemeinsam, was gibt's denn für Möglichkeiten, wie die Giraffe sich selber helfen kann oder wie können andere ihr helfen. Das kann man gemeinsam mit dem Kind erarbeiten. Also zum Beispiel, sie könnte sich eine Leiter besorgen und dann hinaufklettern, um die Blätter von den hohen Bäumen zu fressen. Oder sie könnte vielleicht jemanden bitten, dass er ihr die runterholt. Oder auch noch andere Ideen, die die Kinder haben, was man tun könnte. Oder vielleicht gibt's weiter unten auch Früchte oder andere Dinge, die besonders gut schmecken, an die diese Giraffe noch gar nicht gedacht hat. Also, dass man da auch gemeinsam überlegt, was sind Herausforderungen, wie kann man dem dann begegnen und dann wird im nächsten Schritt dazu übergegangen, bei der jeweiligen seltenen Erkrankung des Kindes, was sind damit für Herausforderungen verbunden und wie kann das Kind diesen Herausforderungen im Alltag gut begegnen.
Wie empfinden die kleinen Patienten dieses Programm?
Ich habe den Eindruck, dass es ihnen sehr viel Spaß macht und dass sie da sehr gut dabei sind und dass sie unglaublich kreativ sind. Und ich bin immer wieder fasziniert. Jedes Kind äußert noch andere Ideen dazu, auf die ich selber noch gar nicht gekommen bin. Also es macht mir selber auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten.
Du hast vorher angesprochen, den qualitätsgesicherten Informationstransfer. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges bei seltenen Krankheiten, weil das sind ja seltene Krankheiten, wo oft auch Mediziner sich nicht gut auskennen, wo es vielleicht beim Hausarzt, beim niedergelassenen Kinderarzt oder auch in einem Krankenhaus wenig Krankheitsinformationen gibt, wo man auch im Internet wenig nachlesen kann, weil die Krankheit einfach so unbekannt ist. Und da ist es, glaube ich, die Aufgabe von unserem multidisziplinären Team, die Familie und das Kind zum Experten werden zu lassen. Und das ist eben ganz ein wichtiges Lernziel von diesem Psychoedukationsprogramm, Informationen über die eigene Krankheit und ganz allgemein über seltene Krankheiten auch zu bekommen.
Das heißt, dass die Kinder dann auch anders damit umgehen, wenn sie darüber sprechen in der Schule, oder dass sie es auch sozusagen besser verbalisieren können, was habe ich eigentlich und das ist eigentlich halt, gehört halt zu mir.
Genau, einerseits eben zum Beispiel, wenn sie beim Arzt sind, sagen können, Achtung, wenn ich eine Narkose brauche, muss man aufpassen auf die Ernährung. Das ist natürlich medizinisch ganz wichtig, aber genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger ist, dass das Kind eben aus diesem sprachlosen Zustand im sozialen Umfeld geholt wird. Und das funktioniert sehr, sehr gut mit diesem Programm. Unsere Erfahrung ist, dass die Kinder etwa 1 bis 3 Einzelsitzungen brauchen, idealerweise am Zentrum für seltene Krankheiten. Und im Langzeitverlauf ist es sinnvoll, die Psychoedukation nach Diagnoseeröffnung erstmalig zu machen und dann im Langzeitverlauf.
Zu welchen Zeitpunkten in der langfristigen Betreuung der Kinder ist es sinnvoll, Psychoedukation durchzuführen?
Sinnvoll ist es auf jeden Fall nach der Diagnosestellung, um dem Kind gleich einmal von Anfang an das Handwerkszeug auch zu geben, über die seltene Erkrankung zu kommunizieren. Im weiteren Verlauf verwenden wir es häufig dann, wenn sich das soziale Umfeld des Kindes ändert. Also zum Beispiel bei einem Schulwechsel, wo das Kind dann eben mit neuen Mitschülern, Mitschülerinnen, neuen Lehrpersonal zum Beispiel konfrontiert ist und da natürlich noch einmal kommunizieren muss, worum es geht bei seiner Erkrankung. Beziehungsweise auch vor dem Wechsel in die Erwachsenenmedizin. Das heißt, eben dann im Rahmen der Transition ist es auch noch einmal ganz wichtig, weil natürlich da die Jugendlichen haben sich weiterentwickelt. Sie sollen dann in der Erwachsenenmedizin möglichst selbstständig mit ihrer Erkrankung und Behandlung umgehen können und da noch einmal Krankheitswissen, Behandlungswissen und auch Kommunikationsfertigkeiten darüber in die Hand zu geben, hat sich für uns sehr bewährt.
Jetzt würde uns noch interessieren, wie ist dieses Programm, das nennt sich Education and Care in RARE, entstanden und wie wird es finanziert, Frau Dr. Vodopiuc?
Also entstanden ist es einfach aus dem klinischen Bedarf, den wir tagtäglich gesehen haben, dass wir nichts in der Hand hatten, um Kinder bei der Diagnoseeröffnung, bei der Bewältigung in der Langzeitbetreuung unterstützen zu können. Und entstanden ist es, wir haben uns an der Kinderklinik und von der Kinderpsychiatrie der MedUni Wien die besten Köpfe geholt aus Medizin, Psychologie. Alle haben eine große Expertise mitgebracht, entweder im Bereich der seltenen Krankheiten, in der Psychoedukation oder in der Betreuung von seltenen Erkrankungen. Und gemeinsam haben wir das über viele, viele Jahre entwickelt. Es waren auch Kinder in der Entwicklung beteiligt. Wir haben ausprobiert an der Kinderuni Medizin, wie muss man Kindern diese Inhalte erklären, dass sie es gut anwenden können. Wir haben es in unserem klinischen Setting mit betroffenen Kindern ausprobiert, Rückmeldungen erhalten von betroffenen Kindern, Jugendlichen, aber auch von den Eltern. Und so ist das entstanden. Und große Herausforderung war, eine Förderung zu bekommen, und wir sind sehr, sehr froh, dass der Fonds Gesundes Österreich und die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde dieses Projekt unterstützt haben und haben auch einige Pharmafirmen, die sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigen, hier Förderzusagen bekommen.
Jetzt habe ich im Vorgespräch auch erfahren, dass die Kinder sehr angetan sind, begeistert sind von dieser Möglichkeit, auch ein bisschen rauszukommen aus dem normalen Krankenhausbetrieb sozusagen. Aber auch die Eltern interessieren sich sehr dafür. Wie das?
Das ist richtig. Ich höre immer von der Psychologie, dass am liebsten die Eltern mitmachen möchten und dass sie fragen, ob sie auch kommen dürfen. Und ein großer Wunsch von uns ist, dass wir auch dieses Projekt umsetzen können. Wir denken, dass Kinder die Unterstützung der Familie benötigen und dass aber die Familie von betroffenen Kindern unsere Unterstützung benötigt. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein Psychoedukationsprogramm für Eltern und Bezugspersonen.
Alles Gute auf diesem Weg. Berühmte Reporterfrage zum Schluss. Wenn Sie drei Wünsche hätten, frei hätten, was wäre das? Was wären diese?
Eine gute Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit seltenen Erkrankungen benötigt viele Ressourcen. Warum? Eben weil es eben diese standardisierten Abläufe nicht gibt. Jedes Kind, jeder Jugendliche ist ein Einzelfall. Man muss erstmal recherchieren, was bedeutet diese Erkrankung, was gibt es für Erfahrung mit der Erkrankung. Man muss Untersuchungen speziell organisieren. Man muss eine Einschulung hinsichtlich Behandlungsmaßnahmen durchführen. Also es ist jedes Kind als Einzelfall zu betrachten. Und dafür natürlich braucht es personelle Ressourcen. In Bezug auf die Psychologie sind wir froh, dass wir da jetzt derzeit gut ausgestattet sind und dass wir den Kindern, die zu uns kommen, von der psychologischen Seite die Unterstützung gut anbieten können. Aber bei anderen Berufsgruppen ist da durchaus noch Nachholbedarf da.
Wir wünschen uns vor allem, dass wir jedem Kind, jedem Jugendlichen mit Verdacht auf seltene Erkrankung eine möglichst rasche Diagnostik und dann Therapie anbieten können, multidisziplinäre Langzeittherapie.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Danke ebenfalls.
Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.